Hallo zusammen, ihr alle an den Bildschirmen. Heute ist es wieder soweit. Ein neuer Impuls vom Steinweg kommt zu euch. Es ist so schön, dass wir mit so vielen von euch mit diesen Impulsen verbunden sind. Auch letzte Woche wurde unser Impuls ca. 600 Mal aufgerufen. Danke dafür. Übrigens, ihr schaut gerade bei der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde am Steinweg in Emden vorbei. Mein Name ist Michael Burg, Pastoralreferent der Gemeinde, und den folgenden Impuls gestaltet Tim Sporé, unser Jugendreferent. So, und nun zu unserem heutigen Impuls. Den Text für die Gedanken von Tim finden wir in Philipper 2, die Verse 6 bis 10. Ich lese die uns einmal vor. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen solle alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.
Jesus ist Gott gleich, Herr über alles erhöht, der Größte. Jesus ist Knecht, gehorsam, erniedrigt, gekreuzigt, tot. Was haben diese Wörter miteinander zu tun? Eigentlich nichts. Es sind komplette Gegensätze. Ja, sie widersprechen sich und schließen sich gegenseitig aus. Eigentlich ist es unmöglich, dass diese Wörter dieselbe Person beschreiben. Und doch, in unserem Predigttext stehen alle diese Wörter für dieselbe Person. Aber in diesen gegensätzlichen, widersprüchlichen Bezeichnungen kommt das Geheimnis der Person Jesu. Ja, das Geheimnis des Glaubens zum Ausdruck. Wer ist Jesus? Das ist die große Frage bei denen, die Jesus begegnet sind. Und auch die Jünger haben diese Frage gestellt, wie Michael bereits in seinem Impuls letzte Woche berichtet hat. Damals auf dem See Genezareth, als der Sturm über das Boot hereinbrach und Jesus dem Wind und dem See zur Ruhe brachte. Wer ist denn dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchen, fragten die Jünger. Und wir könnten weiter fragen. Wer ist dieser, der Lahme und Blinde heilt und mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leuten zu essen gibt? Wer ist dieser, dem die bösen Geister fliehen und der Tote aufweckt? Wer ist dieser, dem Menschen gebannt zuhören und dessen Worte Kraft haben? Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Fragt Jesus einmal seine Jünger. Und Petrus, der vorlaute Jünger, spricht es aus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Mit anderen Worten, Jesus ist der Messias, der verheißene Retter. Aber was heißt das? Was soll man vom Messias erwarten? Für die Jünger ist es klar, der Messias wird auf Erden die Macht ergreifen und herrschen. Das hoffen und erwarten auch die anderen Juden vom Messias. Und jetzt am Palmsonntag hat Jesus Gelegenheit dazu. Und er scheint das auch zu machen. Er zieht in Jerusalem ein, mit der jubelnden Menschenmenge um sich herum. Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Das Volk ist begeistert. Die Menschen begleiten Jesus mit Palmzweigen in die Stadt hinein. Sie bejubeln und verehren ihn. Die Stimmung ist grandios. Wenn das nicht ein perfekter Auftakt ist, die Herrschaft zu ergreifen. Jesus hat das Volk auf seiner Seite. Alle Welt läuft ihm bereits nach, sagen sogar die Pharisäer. Und offenbar hat das Jesus selber so gewollt. Warum? Weil er tatsächlich der Messias ist. Weil er wirklich der verheißene Nachkomme Davids ist, der als König kommt und herrschen wird. Er ist Gottes Sohn und die Verehrung steht ihm zu. Und jetzt wäre es nur noch ein kleiner Schritt. Jesus könnte sich in Jerusalem zum König der Juden machen und da putschen lassen. Er müsste nichts anderes tun, als nur die Dynamik der Stunde ausnutzen. Die Jünger und das Volk sind bereit. Ja, sie warten sogar darauf. Zeig deine wahre Größe. Wenn du der Messias bist, dann kannst du jetzt deine Macht ergreifen und deine Gegner vernichten. Dann werden alle deine Herrlichkeit sehen und wir werden dir folgen. Aber nein, Jesus macht das komplette Gegenteil. Er wäre so nah dran, die Herrschaft zu ergreifen, Aber statt des Wegs zur Krone geht er den Weg zum Kreuz. Statt Herr zu werden, wird er Knecht. Statt gesegnet zu sein, wird er verflucht. Statt die Herrlichkeit zu erlangen, wird er geschmäht. Statt dass er sich erhöht, lässt er sich erniedrigen. Statt zu herrschen, wird er gehorsam. Gehorsam bis zum Kreuz. Und statt die Fülle des Lebens zu haben, legt er alles ab, wird leer und stirbt. Soll das der Messias sein? Das geht doch nicht. Was Jesus da macht, ist ein totaler Bruch. Sein Weg ins Leiden und in den Tod stellt die Vorstellung von Gott und seinem gesalbten Sohn auf den Kopf. Der Wunschglaube der Menschen an einen messianischen Helden, der wird zerstört. Und statt in einem Sieg endet das Leben Jesu in einer Katastrophe. Es gibt bis zum Schluss kein Wunder. Jesus steigt nicht vom Kreuz herab, sondern blutet und erstickt. Dort am Kreuz zerbricht das gängige Messiasbild, der alte Gottesglaube. Dort werden die einfachen Hoffnungen enttäuscht. Und statt auf der Siegerseite stehen die Jünger bei den Verlierern. Das erwünschte Muster vom immer starken, siegreichen Gott ist weg. Ob Jesus am Palmsonntag wieder in Versuchung war, einen anderen Weg einzuschlagen, wie damals am Anfang in der Wüste, als der Teufel ihn ermutigte, den leichten und machtvollen Weg zu gehen. In dieser Versuchung stehen ja alle diejenigen, die in Führungspositionen sind, den Weg der Macht und des Herrschens zu gehen. Doch Jesus bleibt seinem vorgezeichneten Weg treu. Darin zeigt sich seine wahre Größe. Sie liegt im Verzichten. Jesus verzichtet freiwillig auf Macht und Herrlichkeit. Zuerst auf der himmlischen Welt, auf seinem Gottsein und dann auf der Erde, auf weltliche Herrschaft, auf Ruhm, Bewunderung und Verehrung. Jesus ist gehorsam und bleibt es bis zum Schluss. Er geht nicht den Weg der Selbstverwirklichung. Er beugt sich dem Willen seines himmlischen Vaters. Aus Liebe zu ihm geht er den Weg, der für ihn bestimmt ist. Und in der Liebe zum Vater zeigt sich seine Liebe zu den Menschen. Er geht in den Tod, den er nicht selbst verschuldet hat, sondern stellvertretend auf sich nimmt. Stellen wir uns mal vor, Jesus wäre den Weg der Macht und des Erfolgs gegangen. Er hätte in Jerusalem tatsächlich das gemacht, was die Leute von ihm erwartet hätten. Er hätte souverän die Macht ergriffen und seine Gegner entmachtet. Dann hätten die Jünger ihn bestaunen und ehrfürchtig anbeten können und feststellen können, Gott ist wahrhaftig groß und mächtig. Und dann? Was wäre dann die Botschaft gewesen? Dann hätte Gott uns nur etwas für die sonnigen Abschnitte im Leben zu sagen. Dann wäre der Glaube nur etwas für die Großen und Erfolgreichen und die Mächtigen. Der Glaube würde dann nur das wiederholen, was wir von der Welt sowieso schon kennen, der Erfolg der Starken. Dann würde die Herrlichkeit des Messias die Niederung unseres Daseins nicht berühren. Gott hätte nichts zu sagen in der Unerklärlichkeit des Lebens. Es gäbe keinen Trost in der Dunkelheit, keinen Ausweg in der Schuld, kein Mitgefühl im Leiden, keine Hoffnung im Schatten des Todes. Der Glaube wäre nicht relevant. Doch weil Jesus gehorsam war bis zum Tod, ist Gott für uns relevant und hat der Glaube auch etwas zu sagen. Auch weil die Geschichte noch einen Bruch aufweist. Es bleibt nicht beim Karfreitag. Es bleibt nicht dunkel. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Als Jesus gehorsam war, bis zur äußeren Tiefe, da zeigt sich die große Liebe des Sohnes zum Vater. Und daraufhin zeigt der Vater seine große Liebe zum Sohn. Er führt Jesus von der großen Tiefe in die äußerste Höhe. Weil er Knecht wurde, wird Jesus Herr. Weil er sich tief erniedrigt hat, wird er über alles erhöht. Weil er in den Tod am Kreuz gegangen ist, hat er jetzt das Leben in Fülle. Weil er die Schmach getragen hat, steht sein Name über allem. Und so ist Jesus tatsächlich der Sieger. Er wird über alles verherrlicht, aber nur durch Leiden und Tod hindurch. Und erst im Nachhinein verstanden die Jünger, dass der Messias durch das Leiden hindurch verherrlicht wird. Dass der jubelnde Einzug ein Hinweis war auf die Herrlichkeit, die auf Jesus nach dem Tod wartete. Und da verstanden die Jünger, dass sich bei Jesus die Gegensätze nicht ausschließen. Erniedrigung und Erhöhung, Verschmähung und Anbetung gehören zusammen. das Zweite nicht ohne das Erste. Und auch für uns zeigt Palmsonntag auf eine spezielle Art, wer Jesus ist. König und Herr, von den Leuten verehrt und erhöht und gleichzeitig auch der leidende Knecht, erniedrigt und gekreuzigt. Und weil Jesus beides ist, darum ist er der wahre Messias und für uns relevant, für uns wichtig. Da können wir nur staunen, danken, anbeten und sagen, Jesus ist mein Herr und mein Retter. Amen. Ich möchte noch beten und uns unter den Segen Gottes stellen. Vater, hab du Dank jetzt für dein Wort, was du gesprochen hast. Hab du Dank, dass wir jetzt in die Karwoche starten können, dass wir erinnern können an das, was du für uns am Kreuz getan hast. Dass wir wissen dürfen, wie groß dieses Geschenk ist, was du uns gemacht hast, dass du für uns und für unsere Schuld und für all unsere Verfehlungen ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir dafür, dass wir ja, das so jetzt feiern dürfen und dass es an Karfreitag nicht aufhört, sondern dass wir Ostern feiern dürfen, dass wir Auferstehung feiern dürfen. Danke, dass du diesen Liebesdienst getan hast für jeden Einzelnen von uns. Gott spricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Noch einen kleinen Hinweis auf unseren Videoimpuls am Karfreitag. Wir wollen im Anschluss an diesen Impuls mit euch gemeinsam Abendmahl feiern. Zu Hause an den Orten, wo ihr seid. Habt doch bitte etwas dafür bereit. Bereitet euch vor. Nehmt etwas Brot, etwas Wein oder Traubensaft und habt diese Zeit mit uns gemeinsam. Wir hören jetzt zum Abschluss noch ein Lied, und zwar In deinem liebenden Arm. Seid gesegnet.